Astra, Collada Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke. Astra, Collada Astra, mit Hödmann und Horeis, die Nummer 1.
Es ist tatsächlich auch angenehm warm.
Ja, das wird auf jeden Fall warm.
Das ist, kann ich mir vorstellen, dass wenn man so richtig was hier macht auf der Bühne, außer sitzen, ist auch ein bisschen anstrengend,
oder? Auf jeden Fall, absolut. Ich würde auch sterben hier auf der Bühne, wenn ich hier stehen würde.
Ja.
Und irgendwie noch singen.
Gut, dass du nur Leute raufstellst.
Gott sei Dank. Das ist keiner von uns. Das muss ja nicht sein. Sag mal, wozu habe ich jetzt eigentlich diese Batterien mitgebracht?
Dass, wenn jetzt da gleich draufsteht, da sind keine Batterien mehr, dass ich sagen kann, wir müssen mal kurz eine kleine Pause machen. Und dass ich die dann zur Sicherheit wieder reinpacken kann. Das wäre halt cool. Also zur Sicherheit sind die halt gut, weil sonst wäre es nämlich so, ja blöd, wir haben jetzt erst eine halbe Stunde aufgenommen. Ich muss mal eben kurz einmal zum Kiosk rennen. Der Kiosk hat aber keine Batterien. Ich würde dann wieder zur Shell gehen.
Die haben welche.
Und ihr würdet dann halt in so einem Low-Energy-Modus halt sein.
Okay.
Und keiner möchte den Low-Energy-Modus haben, weil es ist nämlich heute...
Ich hab den schon.
Ich weiß, dass du den schon hast, aber wir haben ja einen tollen Menschen, der heute hier sitzt und der bringt dich halt ein bisschen nach vorne, hoffe ich. Denn ihr hört Astra Collada, Folge 148 am 19.01.2023.
2021. Corona hat gerade angefangen, meine Damen und Herren. Wir machen alles nochmal von vorne. Es ist übrigens voll leid. Die Clubs haben wieder zu. Ihr müsst überall Maske tragen, 1,50 Meter Abstand. Haltet euch dran.
Wie sagt man so schön? History repeats.
Ja. Bitte nicht. Bitte nicht,
ey. Du bist ja schon so gesehen mit eingestiegen. Und da du ja schon mal bei uns auf dem Gästesofa gesessen hast, kann man ja auch gleich sagen, dass wir wieder Christine Ringe von Antifa Alpaka Apparel.
Wir haben eine Alpaka in der Astra-Stube.
Wir Hallo. AKA Alpakas gegen Nazis ist zu Gast hier. Das zweite Mal.
Ja, ich freue mich auch.
Das guten ist Tag, fast again. Auch, guten Tag again. Es ist auch schon im Prinzip schon 2 Jahre her, dass du hier gewesen bist. Mhm. Du warst, glaube ich, einer der ersten Menschen, die bei uns zu Gast waren. Mhm. Und wir haben eine ganz schöne Folge aufgenommen, aber ich weiß, dass es irgendwelche Tonprobleme gegeben hat und es war nicht ganz zu meiner Zufriedenheit. Aber da haben wir uns das erste Mal kennengelernt, als ich angefangen habe, Menschen über Instagram anzuschreiben, ob sie nicht Lust hätten, frisch, fromm, fröhlich, frei in die Astra-Schule zu kommen und mit uns über dies, das und jenes zu quatschen. Hi.
Schön. Hallo. Ich finde das auch immer schön, wenn man im Podcast das erste Mal Hallo sagt, als ob man in den Raum reingekommen ist und sich angeschwiegen hat, damit alles so aufbewahrt wird. Selbst das Hallo.
Wo ich eure Aufkleber überall hingepappt habe.
Ich habe schon gesehen.
In den letzten zwei. Das hier ist gar nichts.
Okay.
Also jegliche Venue, egal ob Zehntausender, also auf der Schlagerfest XXL-Geschichte, bevor wir uns Silber heißen, habe ich wirklich in jeder großen Halle welche hingelegt. Und Matthias Reim hat welche bekommen.
Okay.
Und Florian Silbereisen hat einen bekommen.
Ernsthaft?
Ja.
Ich wollte schon immer bei Florian hängen.
Der fand meinen Pulli so geil und hat gefragt, was das ist. Und habe ich ihm das erklärt. Das hat voll geil. Und dann habe ich gesagt, ich hab Aufkleber. Und er ist nice. Doch, so, dann habe ich ihn in die Garderobe gelegt.
Oh, das finde ich richtig schön. Mhm. Das muss ich meinem Freund erzählen. Der hat nämlich letztens, haben wir irgendwas geschaut bei meinen Eltern. Die hätten da so durchgesäppt und da war Florian auch voll am Start. Und der so, wer ist dieser alte Mann? Ich kenne den, aber wer ist das? Ah, irgendwie muss man den kennen, oder? Und ich so, Justian, ich komme nicht drauf. Ja.
Und so alt ist der noch gar nicht.
Nee,
ich wollte mich gerade sagen,
ich...
Ja. Florian Silbereisen ist doch erst irgendwie Anfang 40,
ja,
oder?
Ich würde ihn auch auf Anfang 40 schätzen.
Das ist so eine Person, wo ich es absolut nicht einschätzen kann, weil der ist so groß, also nicht, ich weiß nicht, wie groß er körperlich ist,
der ist
so
auf jeden Fall
groß in der Gesellschaft.
Ja.
Und da denke ich immer, der muss ewig alt sein, weil der ist im Schlagerbusiness und er ist groß. Aber ist er nicht. Das
ist
wie Helene Fischer.
Genau.
Deshalb waren die auch zusammen.
Der ist da früher mal einfach so mal reingerutscht. Der hat früher selber, glaube ich, Schlager gesungen. Hat er nicht mal auch ein Blasinstrument in den Mund gehabt?
Bestimmt, der kann relativ viel. Der kann ja auch Gitarre und Schlagzeug und so.
Okay.
Ich habe das Gefühl, dass er irgendwann so als kleiner Achtjähriger in so eine Schlagergeschichte mal reingerutscht ist, wo man gesagt hat, Mensch, der Florian, der spielt jetzt hier ein bisschen Trompete. Damals noch, als diese richtigen krassen Schlagershows auf ZDF noch gewesen sind, wo das halt Millionen Leute geguckt haben.
Immer noch Millionen.
Aber ich frage mich immer die ganze Zeit.
Und das macht jetzt der Silbereisen. Der einzige Mensch, der das noch macht auf ZDF, ist Florian Silbereisen. Alles, was mit Schlager zu tun hat, macht der Dude, Alter. Der hat da Monopol drauf. Komplett. Der hat jetzt auch, Jürgen Drews hat ja aufgehört.
Oh, okay, der hat seine Karriere aufgehört.
Ja, ja, ja.
Auf Mallorca oder generell?
Nee, generell. Also der war ja auch mit auf diesem Schlagerfest-Ding und wo ich mit war. Und da hat man sich schon so ein bisschen Sorgen gemacht um den guten Mann. So, weil der ist halt auch krank. Der hat ja auch eine Nervenkrankheit und dem geht's halt echt nicht gut. Der war auch immer so ein bisschen tüttelig. Also es war so der tüttelige Opa, den man mit hatte. Weißt du, ohne das Böse meinen zu wollen. Also das ist nicht despektierlich. Mhm. Der war einfach süß. Der war richtig süß. Und seine Frau hat sich so krass um den gekümmert, dass, also du hast echt gedacht, das ist so Omi und Opi, weißt du? Und das war richtig süß. Also das war, hätte ich nicht gedacht, dass ich dachte, das wäre irgendwie einfach so eine Zweckgemeinschaft irgendwie, weißt du, wie man das mal so denkt, dass die beiden zusammen sind. Mhm. Aber die waren so süß miteinander. Und ich weiß noch, die allererste Show, man muss sich vorstellen, da ist ein ganz, ganz, ganz langer Steg. Und da laufen die halt drauf und singen und tun. Mhm. Und vorne ist halt so ein Kreis. Und in der Mitte ist nochmal so ein Podest. Und dann können da irgendwie 12 Leute draufstehen. Und dann kommt von oben so ein Ding runtergefahren. Und dann knallt da so Konfetti und Feuerwerk und so runter. Und bei einem Song wissen halt alle, okay, jetzt kommt halt irgendwie dieser Pyroregen von oben. Jetzt müssen wir uns auf dieses Ding draufstellen. Weil wenn wir davor stehen, verbrennen wir halt alle, weil das halt so auf den Boden kommt. Und ich stehe halt so oben auf dem Rang, guck mir das an. Ich so, Jürgen, du musst auf das Podest. Jürgen, du musst auf das Podest. Jürgen, du musst auf das Podest. Und sieht man einfach nur, wie, ich weiß nicht, wer es war. Ob
Matthias Ross, Reim.
Nee, doch genau, Matthias Reim war es, genau. Matthias Reim ihn so von hinten an der Schulter und so hochzieht. Und er war eine Nanosekunde drauf. Da knallt er dieses ganze Feuerwerk nach unten. Und ist so, Gott, wir hätten fast Jürgen Drews verbrannt.
Oh, scheiße.
Und das war halt so traurig. Und der hat auf jeden Fall aufgehört jetzt. Und da gab es auf ZDF halt eine riesengroße Jürgen Drews Abschiedsgala. Und alle durften da halt irgendwie noch was machen. Und das war natürlich auch präsentiert von Florian Silbereisen.
Das gibt mir so ein komisches Gefühl und ich weiß noch nicht, was das für ein Gefühl ist, wenn man Menschen sieht, die man so aus seiner Jugend im Fernsehen gesehen hat, die etwas Bestimmtes präsentieren, ne? Jürgen Drews, lebenslustig, feiern, Alkohol, das Gefühl, ewig jung zu bleiben, weil als ich irgendwie 15 gewesen war, der ja schon 60 oder
ja,
so,
ja,
das, so, aber also trotzdem gefühlt. Halt immer noch Solariumbräune und hey, komm, wir tanzen und das ist das.
Ab im Bierkönig.
Ab im Bierkönig. Und das Gleiche halt auch mit, wie zum Beispiel halt Bruce Willis, der halt nach außen hin, so in den 80er, 90er, der Superheld war. Jeder kann ein Superheld sein, musste halt nicht irgendwie krasser Bodybuilder sein, sondern so ein Superheld für...
Ein Anti-Superheld.
So ein Anti-Superheld, der aber immer so Stärke repräsentiert hat. Mhm. Und wenn man diese Menschen dann auf einmal jetzt sieht, in ihrem Alter, und Bruce Willis hat aufgehört, weil er eine Krankheit hat und weil er halt alt wird, weil er dement ist, weil er keine zwei Sätze mehr on point halt sagen kann. Und auch so ein Jürgen Drews, der sich fast halt, weiß ich nicht, zu einem menschlichen Döner verwandelt, gibt mir immer so ein Gefühl von, ach scheiße, ja, die sind ja auch nur Menschen.
Und wir werden alle älter, meinst du das doch nicht?
Ja, wir werden alle älter, das macht mich fertig.
Und zum vor Glück allen Dingen, hat unser Gast damit keine Probleme.
Wenn unser Gast dann auf einmal sagt, Florian Silbereisen, was für ein alter Mensch, und ich da einfach nur stehe, ich glaube, Daniel, du bist doch genauso alt wie Florian Silbereisen.
Nee, ich glaube, Florian ist älter als ich. Also ich würde den jetzt so auf 45, 46 schätzen, glaube ich. Also es kann auch sein, dass der gleich alt wie alt ist wie ich. Also ich würde sagen, dass der ein paar Jahre älter ist als ich.
Ja gut, ich glaube, diese Altansicht kommt auch wirklich einfach nur vom Schlager. Das schlägt so auf einen ab.
Ich glaube auch.
Du bist witzig. Je nachdem, wo man sich rumtreibt.
Genau, ja. Und das Witzige ist ja, dass der Dude, wenn der nachmittags aus seinem Auto aussteigt und zur Halle kommt, auch einfach nicht aussieht wie Florian Silbereisen. Das ist halt das Witzige an der Geschichte, dass er einfach halt so eine Mütze auf hat oder eine Beanie und nicht rasiert ist und so einen Schlabberpulli anhat und denkst so, okay. Mhm. Und dann steht er hinter auf der Bühne und
ich glaub,
hallo,
das sind so,
ich bin da.
Es gibt noch diesen Cheerleader-Effekt, dass alle zusammen in Montur und so, das sieht tipptopp aus, da erkennt man nichts. Und wenn jeder einzeln steht, denkt man so, ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so zuordnen. Und bei ihm ist es der Schlager-Effekt.
Ja.
So, wenn man ganz viele Rentner um sich hat und dann denken alle so, weiß ich nicht, ist es der Pfleger, gehört er dazu, weiß man nicht.
Nur einmal für alle HörerInnen, die da draußen vielleicht erstmal nicht wissen, wer du eigentlich bist, beziehungsweise was du eigentlich, wer du eigentlich bist und was du eigentlich machst und was eigentlich dieses Antifa-Alpaka-Apparillis, was macht die eigentlich hier? Aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen, also wir müssen ja nicht nochmal den gleichen Podcast nochmal machen, aber man kann also, glaube ich, in zwei kurzen Sätzen sagen, was ist eigentlich dieses Alpakas gegen Nazis und warum heißt es auf der anderen Seite auch noch Antifa-Alpaka-Apparel?
Ja, das fragen wir uns auch von Anfang an, weil irgendwie haben wir es angelegt und dann waren zwei Namen da und seitdem ist es so und ich habe es nicht geändert. Das ist die ganze Erklärung.
Faulheit.
Ja, anyways, wir sind eine Merch-Firma, die an manchen Stellen ein bisschen faul ist, aber an manchen auch relativ aktiv. Wir vertreiben nämlich Merch oder haben bisher Merch vertrieben, von dem wir die gesamten Einnahmen gespendet haben, also alles, was über den Produktionsmenge hinausgeht. So, das waren Sticker, Pullis, Shirts, alles Mögliche. Das haben wir zu zweit gemacht bis letztes Jahr. Und jetzt haben wir aber die GbR Cliffhanger aufgelöst. Denn wir wollen uns ein bisschen ummodellieren. Also es wird immer noch weiterhin Alpakas gegen Nazis geben, aber in anderer Form.
Darüber können wir noch nicht sprechen oder ist es noch gar nicht geklärt, wie das passieren wird?
Wir modeln gerade rum und daher auch, falls irgendwer sich mit so Formen auskennt, mit Vereinen oder nicht Vereinen oder so. Auf jeden Fall Sachen, die nicht viel Steuern zahlen müssen. Wir können uns Bescheid sagen. Denn wir haben festgestellt, Merch vertreiben, den man auch noch fair und nachhaltig und pipapo machen möchte und das für einen Preis, den sich Leute leisten können, die zur Uni gehen und BAföG beziehen, ist im Prinzip nicht möglich. Also ich weiß nicht, wie es gehen soll zumindest. Falls da jemand auch Tipps hat, super willkommen. Aber wir sind letzten Endes immer bei Preisen gelandet, die ja, also so mittleres, oberes Segment dann gewesen wären. Das ist irgendwie, ist es halt nicht mehr so die Zielgruppe. Also gerade, wenn man jüngere Leute abholen will.
Ja. Mhm.
Genau.
Und die Inflation hat ja auch noch, noch mal den Rest gegeben, weil bei uns ist es jetzt so, wir bestellen unseren Merch bei Oatville auch gerade green, Bionic, vegan und da ist der Preis eines T-Shirts, eines Rohlings von, glaube ich, von 6,59 Euro, was schon okay ist eigentlich, auf 10,99 Euro hochgegangen.
Ja. Also,
ja.
Echt?
Das ist richtig doll.
Also richtig, ja. Also war so, boah, wir wollten nochmal 100 nachbestellen, haben gesagt, mach mal lieber 80. So, wow. Weil es so hart nach oben gegangen ist und es war so, ey, und da ist ja auch schon wieder dieser Gedanke der Nachhaltigkeit, was machen wir denn jetzt? Natürlich kann ich jetzt wieder nach einem richtig günstigen T-Shirt-Anbieter gucken, wo der Rohling vielleicht dann wieder nur 2,99 Euro kostet, aber das ist ja nicht geil für die Natur und ist auch irgendwie nicht geil für den Endkonsumenten, der das Ding dann...
Also 50-50 halt, ne? Ja. Dann hast du wieder so ein T-Shirt, was du einmal wäscht und dann ist es halt unterm Hals und es ist dann in die Breite gegangen. Also weißt du, es ist unterm Hals, es ist in die Breite gegangen.
Hast es 5 Minuten an und auf einmal wächst dir halt ein dritter Arm. Ja, oder so, weil du so eine allergische Reaktion hast. Aber das kann krass, ich vollkommen nachvollziehen.
Ja. Aber wenn du 10,99 für ein Rohling zahlst, dann musst du ja schon 30 Euro, also als Band eigentlich 30 Euro für ein T-Shirt nehmen.
Im Prinzip eigentlich schon. Ja. Und bei uns ist es so, wir möchten gerne als Band mindestens ein Bandshirt haben, was sich irgendwie jede Person leisten kann. Ja, und das sind für mich halt, die alten Preise sind halt 15 Euro.
Ja, aber da sind wir aber schon lange weg, Hase.
Ja, natürlich sind wir da auch schon lange weg, aber das ist...
Ich weiß aber, worauf du hinaus möchtest. Ne,
das ist... Da sind wir schon lange von weg, weil wir aus der Veranstaltungsbranche kommen und weil wir auf Konzerte gehen und weil wir den Scheiß auch verkaufen und weil wir wissen, dass halt so große Bands dann auch teilweise 45 oder auch so ein Crow dann nochmal 90 Euro für Stuff halt nimmt und die Leute das halt bezahlen, aber darum, es geht ja nicht darum, ob die Leute es bezahlen, sondern es geht ja halt auch einfach darum, dass du deinen Fans ja auch ein gutes Gefühl geben willst und also wie die Toten Hosen, ob man sie mag oder nicht, haben ja auch immer noch ein Produkt und das ist dieses alte Hosenshirt, was es aus den 80ern gibt.
Mit dem Ende mit dem Adler
vorne, drauf, was sie auch noch bei diesen großen Trabrennbahn-Konzerten immer noch für 15 Euro raushauen, weil sie selber für sich halt auch sagen, wir möchten gerne einen Merch-Artikel haben, wo auch jemand, der vielleicht nur Bürgergeldempfänger ist, sich das halt kaufen kann und sich halt leisten kann und mit gutem Gefühl nach Hause geht und jetzt nicht irgendwie die Kuh halt melkt bis 35 Euro.
Aber hast du da geguckt, was das für eine Quali ist?
Das ist gut.
Ja?
Ja.
Okay.
Das ist
wäre so die Frage gewesen. Ja, das ist ein anderer Stoff ist wie die anderen Shirts für 30 Euro.
Und dafür ziehen sie sich halt für das Tour-Shirt dann irgendwie 35 Euro.
Ja, okay, dann könnt ja gut, die Hosen können das halt machen, weil die natürlich in der Masse das Zeug verkaufen. Ja, das macht natürlich total Sinn, das zu tun.
Aber wir sprechen, glaube ich, jetzt gerade eher so darum, dass es halt einem gerade Bauchschmerzen bereitet, halt mehr Geld zu nehmen. Das ist ja auch bei euch so. Ja, ihr müsstet normalerweise auch mehr Geld nehmen. Ich sehe ja gerade deinen wundervollen Pulli, den ich ja auch habe. Den wir ja auch irgendwie alle haben.
Und jeder hat ihn. Und jeder.
So. Und du hast gesagt, ihr habt eine Merch-Firma und wie ich euch begriffen habe, ist es ja meistens so, ihr sammelt eine Vielzahl an Bestellungen, die Sachen bei euch geil finden und wenn genügend Sachen da sind, sagt ihr, komm, wir mal eine Rutsche, bestellen das alles und dann kommt es halt nicht in 10 Tagen an, sondern kann auch mal sein, dass man 3 Monate drauf wartet.
Ja, wir haben die große kapitalistische Umerziehungsaktion eigentlich gemacht unter dem Deckmantel des Antifaschismus. Das ist jetzt die Auflösung.
Richtig gut.
Wir sind ein bisschen entwöhnt und das hat aber tatsächlich in den 4 Jahren jetzt bisher so krass gut funktioniert. Also die Leute fanden es voll in Ordnung, wenn man einfach nach außen auch kommuniziert, ja, das ist halt jetzt hier nicht irgendwie so eine Amazon-Veranstaltung. Du bekommst das in, ja, mal gucken, so die nächsten 2 Wochen wahrscheinlich. Wenn wir halt dazu, also wenn ich dazu komme, das zu verpacken. Mhm. Schlimmstenfalls 3, aber irgendwie dann so kommt.
Ja.
Und das war vollkommen okay, weil die Leute wollen eigentlich ja nur Transparenz haben, so wie wir das erfahren haben. Mhm. Und sind dann auch voll fein, sind voll lieb auch. Manche schreiben dann doch nach einem Tag, ja, ich habe jetzt bezahlt, hier ist auch mein PayPal-Überweisung. Das ist aber noch nicht da. Ich guck so und es war so vor 23 Stunden. Ich so, Bruder, ich habe geschlafen. Warum?
Was ist los bei dir?
Und dann sagt man das und die so, ach so, ja, tut mir voll leid, das habe ich nicht gesehen. Also total in Ordnung, total schön. Und so würden wir das eigentlich auch weitermachen. Aber in der Form ist es halt einfach nicht wirklich möglich. Und als GbR war es jetzt auch weiterhin ja irgendwie einfach nicht mehr so viel Fun dabei, weil man eben entsprechende Abgaben hat und Gewerbesteuer und dies und das. Und da geht von den Spenden einfach so viel an so Nonsens weg. Also nicht, dass Steuern komplett Nonsens wären. Ja, sind gut, Sozialstaat ist gut, aber trotzdem ist irgendwie ja nicht der Zweck, den wir beabsichtigt haben. Und dementsprechend wollen wir jetzt ein bisschen gucken, wie wir das mehr auf so eine Konzert- und Festivalebene tatsächlich heben können. Und Veranstaltungen. Also im Mai sind wir wahrscheinlich jetzt durch die letzte Tour, die wir begleitet haben. Da waren wir letztes Jahr bei Jörn von
Laut gegen Nazis.
Ach ja, stimmt, genau.
Bei den Fanta 4 dabei, was richtig cool war. Und haben dort eine Lehrerin kennengelernt wiederum, die meinte, ich finde das so cool und ich bin Direktorin und ich hätte das gerne an meiner Schule bei so einer Veranstaltung. Und dann dachte ich, ja cool, hat sie uns mal angesprochen, naja, mal gucken. Und jetzt kam letzte Woche tatsächlich eine Mail, dass sie das machen. Und wir mal vorbeischauen sollen.
Voll gut.
Ja, und das würde ich auf jeden Fall sehen, weil bei der Tour habe ich auch festgestellt, das ist so viel cooler. Also klar, Sachen verschicken und ab und zu auf Instagram sehen, dass Leute das bekommen haben, schön und gut. Aber mit Leuten reden und denen das erklären und Leute abholen, die da jetzt nicht so, entweder nicht so begeistert bisher von waren oder das nicht richtig verstanden haben oder keinen Zugang hatten, bockt irgendwie mehr für sich selber auch.
Kann Alpakas gegen Nazis nicht auch eine total gute Marke, ich habe Marke gesagt.
Wir haben schon eine Marke.
Ja, also, er hat Marke gesagt. Eine total gute Marke sein, um nicht jungen Leuten, die jetzt gerade in der Schule stecken, von der 9. oder 10. Klasse, die halt auch gerade der Geschichte, wie immer, Zweiter Weltkrieg, durch und durch, wo man präventiv nicht eine Veranstaltung, sondern halt auch so eine Art Workshops, es gibt ja immer schulinterne Workshops, wo junge, freshe Leute, die keine LehrerInnen sind,
mit denen fresh gesagt so.
mit denen einfach über das Thema Rassismus sprechen, einfach auch präventiv, weil ich habe das Gefühl, dass gerade wenn es um dieses Thema geht, wenn das der verstaubte Geschichtslehrer von mit 60 Jahren das halt macht, dann wirkt das noch ganz anders, als wenn jemand wie du zum Beispiel in der Schulaula steht und einfach mal 90 Minuten über Rassismus, Faschismus oder den Neorassismus halt spricht. Dass das voll Sinn machen würde. Und wir haben übrigens noch Pullis für 20 Euro mit dabei. Wer Lust hat, kann auch gerne mal kommen.
Dann so komische Einspielermusik vom Teleshopping. So.
Genau, ja. Und dann kommt ihr noch auf die Bühne.
Ja, ne?
Frau Miller präsentiert den neuen Pulli.
Genau. Geil. Ja, aber das müssen wir dann im Vertrag mit aufnehmen. Es gibt die 90 Minuten dafür, dass sie das dann präsentieren. Aber dann die ganze Lehrerschaft.
Ja.
Das wäre gut. Ja, nee, stimmt. Aber dachten wir nämlich auch. Also generell war auch am Anfang so ein bisschen der Gedanke, könnte man irgendwie so wie Exit zum Beispiel, die Ex-Nazis helfen beim Ausstieg aus der Szene. Könnte man sowas machen? Könnte man so Ex-Nazis mit einem Alpaka durch die Gegend führen? So ein bisschen Resozialisierungsmaßnahmen. Aber das irgendwie sind wir von abbekommen wieder, weil wir auch beim Alpaka-Seminar waren und das ist irgendwie nicht cool, die zu halten eigentlich hier. Genau, aber sowas in der Schule wiederum, ohne Alpakas, wäre richtig cool. Ja, und da wäre vielleicht dann der Anfang dafür. Weil ich glaube auch, wir hatten vor ein paar Monaten mit einem Kumpel ein Gespräch und dessen Papa ist tatsächlich ja so ein bisschen manchmal rechts angehaucht wohl. Und der
manchmal rechts, zu Ostern und Weihnachten ist der immer ein bisschen rechts angehaucht.
Ja, genau. Immer wenn es besinnlich wird, dann holt er einfach das Hakenkreuz raus und stellt es auf den Baum.
Guck mal, was ich hier
anstatt
noch...
Anstatt den Stern.
Kommt dann jetzt, ja, genau.
Was ich noch in der Vitrine gefunden habe.
Statt der Jesus-Geschichte auch einfach aus meinem Kampf vorlesen. Ist klasse. Ist
wie bei uns zu Hause. Ja. Du, das ist nichts anders.
It's a German tradition, sag ich mal. Ja.
Da kann man auch wieder die dritte Strophe rauspacken.
Oh, bitte nicht. Auf jeden Fall ist der tatsächlich, hat er so Tendenzen ab und zu, arbeitet auch irgendwie bei einem, ich weiß wirklich nicht mehr bei welchem, aber beim Autohersteller dort sind. Seitdem er dort ist, extrem viele türkischstämmige Personen. Damit hat er schon mal ein Problem, weil er das Gefühl hat, dort irgendwie in der Minderheit dann zu sein. Und ja, alles mögliche, so typische klischeehafte Sachen. Ist eigentlich ein ruhiger Typ, aber dann, wenn der Moment mal da ist, dann packt er irgendwie die rechte Keule aus. Und unser Kumpel meinte dann auch schon immer zu ihm, ey, es reicht einfach gar keinen Bock, mit dir darüber zu reden. Aber als er klein war, weiß nicht, in der 5., 6. Klasse, hat er zu Hause Sachen aufgeschnappt und ist in die Schule und hat es einfach auch erzählt. Also hat auch einfach irgendwelche rechten Kommentare abgegeben, weil er einfach gar nicht wusste, was es bedeutet. Mhm. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, also deshalb komplett richtig, die da dann auch abzuholen, weil dort teilweise Sachen nachgeplappert werden, von denen man gar keinen Peil hat, was das bedeutet, was es für andere Leute auch bedeutet. Einfach, weil man es zu Hause hört oder weil man es irgendwo aufschnappt.
Und weil es auch eine Reaktion dann teilweise von deinen MitschülerInnen halt auch gibt, die zum Beispiel, man lacht drüber, weil es ja irgendwie witzig ist. Nicht, weil es witzig ist, sondern weil eine Person wie der Klassenkasper eine bestimmte Grenze überschritten hat. Genau. Guck mal, der Klassenkasper hat wieder eine Grenze überschritten mit dem, was er gesagt hat. Aber es geht gar nicht nur um den Inhalt, sondern nur Person XY ist mal wieder drüber.
So ein Tabuthema wurde angesprochen,
Tabuthema, aber er kriegt die Reaktion von außen. Oh, da sind ja ganz viele Leute, die auf einmal auf mich reagieren.
Mhm. Ja, stimmt voll.
Bisschen wie bei Instagram. Oh, so, eigentlich, was ich gerade sage, ist totaler Mumpitz, aber nur so, wie ich es gerade sage, kriege ich halt mega viel Reaktion darauf. Mhm. Da gibt es ja ziemlich gute Beispiele.
Wendler.
So, also das, was da gesagt wird, ist eigentlich komplett doof, aber ich bekomme Reaktionen und bekomme Likes.
Ja.
Ist er schon wieder gesperrt bei Insta? Der ist ja schon wieder weg.
Schon wieder?
Was hat er zuletzt gemacht?
Der hat seinen Insta-Kanal aufgemacht, der war, ich glaube, keine 24 Stunden online, hat irgendwas gepostet, zack, hat Instagram den wieder dicht gemacht. Das fand ich mega gut.
Ah, immerhin macht Instagram mal etwas richtig.
Ne, ich wollte gerade sagen, ab und zu machen sie dann doch mal was richtig.
Ja, aber ich finde das ganz spannend, weil es gibt viele solche Bewegungen, ja, nicht nur bei Kindern, es gibt auch so antifeministische Bewegung von Frauen, die sich einfach über Feministinnen empören, die übelstes Shaming, Bodyshaming betreiben, einfach TikTok. Weil sie wissen, das wird in irgendeiner Art in einer oft auch männlich gelesenen Community voll gut angenommen. Und da ist Bashing kommt einfach teilweise gut an und erzeugt halt Lautstärke.
TikTok ist ganz schlimm.
Geht's denn da um Kommentare, also so Bodyshaming-Kommentare oder geht's um was geht's da eher?
Alles auch gemischt? Oder sowas, Feministinnen nerven einfach. Ja. So, ich bin anders, ich bin auch eine Frau und ich sage jetzt, Feminismus nervt, das sind alles irgendwie nervige Emanzen. Und letzten Endes, gut, ich will es ihr nicht absprechen, den Personen, dass sie es nervig findet, aber auch sie stehen an dem Punkt, wo sie gerade sind und können sich dort frei äußern, weil es Feminismus gibt.
Genau, das ist es nämlich. Habe ich gestern oder vorgestern gesehen. Ich weiß nicht, wie die gute Frau bei TikTok heißt. Die macht immer so toxic bla 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 und nimmt dann irgendwelche Videos von Typen, die halt, und dann kommentiert die das. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Tara, kann das sein?
Ja.
Mega Frau auf jeden Fall, mega gut. Und die hat halt auch so eine Feministenhasserin in Anführungsstrichen genommen und dann ganz kurz aufgezählt, was sie machen darf. Jetzt, also was sie aktuell machen darf, also Autofahren, bla bla bla, weil es halt Feministinnen gibt. So. Ja. Und das fand ich auch wieder sehr gut.
Ja, gut, wissen aber viele von denen wahrscheinlich auch nicht. Oder ignorieren es einfach und reduzieren es dann auf den neoliberalen Slogan. Man ist selber seines Glückes Schmied und denken wahrscheinlich, dass sie selber verantwortlich dafür sind, was sie alles dürfen. I fucking doubt it.
Nee, aber TikTok ist da gerade echt, das ist echt krass. Also was mir da meine, ob das die Timeline, ist das die Timeline bei TikTok? Nee, ne?
Der Algorithmus bestimmt deine Timeline.
Ja, auf jeden Fall ist das halt echt krass, was da an Bodyshaming, was auch immer abgeht, ob es jetzt von Typen oder von Frauen ist, das ist total absurd. Und die ESO und Querdenker-Szene ist da gerade wieder, Alter, ich muss euch das hinterher zeigen, ich habe da ein Mädel, die ist halt, also lass die vielleicht so 20 sein, relativ jung, wohnt irgendwo mit 80.000 Tieren, nicht in Deutschland, sondern in Spanien oder so, und verbreitet halt so dieses ganz krasse QAnon-Zeug, also wirklich dieses ganz abgefuckte Deep Space, Deep State heißt es, ne? Deep State-Zeug, also dieses ganz abgefuckte, gepaart mit Esoterik ohne Ende und irgendwelchen Glücksteinen und so. Und ich gucke mir das halt auch immer an und je mehr wird mir ja auch dann von ihren Freundinnen reingespült so. Und das ist so krass und wie viele Leute das abonniert haben und wie viele Leute das kommentieren. Aber die schreiben dann halt so Sachen wie, oh Süße, das sehe ich auch so. Alles Typen, immer Typen. Oh Süße, das sehe ich auch so. Ach Mäuschen, du bist ja richtig hübsch. Ey, sehe ich auch so. Und ich denke mir so, hä, was sind denn das für Typen? So, hä, wollen die daten oder was? Was ist denn da los? Aber die ist richtig schlimm, die Frau. Und die ist irgendwie 20 oder so. Und das ist richtig eklig.
Das ist halt echt eine riesige Danger Zone, wenn man dann auch noch diese entsprechende Motivation bekommt und diesen Zuspruch dafür. Also rein psychologisch wahrscheinlich verständlich, dass man dann sich selber erhebt und sagt, ja, das ist meine Wahrheit und das ist auch die einzige, die es gibt.
Ja, ja,
weil
genau.
Die Leute sagen, ja, das ist korrekt.
Ja.
Wenn man diesen Sumpf erst betreten hat und der Algorithmus merkt, okay,
das ist ein Rabbit Hole.
Dann bist du auf einmal drinne.
Ja.
Ich habe mich letztes Jahr mit einem Projekt beschäftigt, einem antifaschistischen Projekt, über das ich jetzt noch nicht hier rede, weil ich da...
Schon wieder neues?
Nee, das immer noch das Alte.
Immer noch das Alte.
Ist ein gutes Projekt gewesen auf jeden Fall. Das hat auch sehr viel Zuspruch bekommen, auf jeden Fall aus der linken Szene, aus der rechten jetzt nicht so ganz. Trotzdem aufgrund, dass ich mich dort als anonymer Künstler mit diesem, was wir da auch gemacht haben, beschäftige, habe ich mal geschaut, wo wird darüber gesprochen? Und da bin ich halt auch auf eine Seite gekommen von einem YouTuber, dessen Namen ich jetzt halt gerade nicht nennen möchte, halt einfach, und habe mir halt seinen Bericht darüber angesehen, ne? Also über das Projekt und dass es halt in seinen Augen gar nicht so richtig gelaufen ist und wie die deutschen Steuergelder da wieder dafür verprasst worden ist und dafür ist Geld und einfach nur so mal zu gucken, was für ein Standing bekommt das Ganze. Und dadurch hat der Algorithmus bei YouTube halt gemerkt, so okay, da guckt sich das dann an. Und auf einmal befinde ich mich jetzt in so einer Situation, dass mir mehrere Sachen angezeigt werden, wie zum Beispiel jetzt auch, es gibt eine Seite, die heißt Clownswelt. Die typischen Themen, ne? Warum gendern, warum Feminismus, suchen sich halt Minderheiten aus, schwache Personen, sei es irgendeine Lehrerin, die transgender ist. Und nehmen diese Personen dann halt auch persönlich komplett auseinander. Mhm. Und dann bist du immer tiefer drin und merkst auf einmal, wie viele Abonnenten diese Menschen halt auch haben. Da sind halt Leute aus diesem rechten Forum, die haben teilweise 650.000 Abonnentinnen. Wo kommen diese Menschen halt einfach her? Und wie jung die teilweise halt auch sind. Es ist auch wie ein Unfall. Ich möchte es mir eigentlich gar nicht angucken, aber ich weiß auch nicht, warum ich mir das angucke, aber ich gucke es mir einfach an und denke halt einfach, da ist ein junger YouTuber, der mit seiner Freundin ein Transgender-Mädchen verarscht über Tinder und die nehmen das halt einfach wie einen Podcast auf, indem sie halt zeigen, wie sie das Transgender-Mädchen halt verarschen. Und das gucken sich halt, weiß ich nicht, 100.000 Leute an und wenn du dir die Kommentare darunter anliest, dann wird das wird dann so eklig, wie Menschen halt sein können. Also ich kann's nicht nachvollziehen. Und manchmal denke ich, ich würde mir wünschen, dass das alles Trolls sind, die gar nicht existieren. Aber ich glaube, das sind alles existierende Menschen, die das wirklich geil finden.
Das glaube ich nämlich nicht, weil da habe ich nämlich jetzt ein Doku drüber gesehen über die ganzen Trolls, die zum Beispiel die AfD hat. Das ist völlig irre. Die haben so viele Trolls, nicht nur in Deutschland, die sitzen halt überall. Und sobald irgendwas Klimaaktivistin, Gendersprache, bla bla bla, kommen sofort irgendwie 100, 150 von diesen Trolls und ballern halt die Kommentarspalten zu. Und da sind da hundertprozentig ganz, 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 ganz viele Trolls drunter, die das einfach nur anpushen. Hundertprozentig. Da gibt bestimmt genug, die das geil finden. Will ich jetzt überhaupt nicht abstreiten. Es gibt immer genug Idioten. Aber das ist Wahnsinn, wie viele Leute dahinter sitzen, die das Ganze pushen und dann immer mehr Kommentare und immer je mehr Reichweite bekommt das dann ja auch und bla 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 bla. Das ist ein kompletter Markt.
Ja, das ist so ein bisschen organisierte Algorithmuskriminalität. Also, und das ist ja auch das Ding. Es gibt diese Leute und die werden, also es gibt ja auch tatsächlich ganze Firmen, die einfach für sowas auch eingestellt werden. Und nicht nur die leben davon, sondern diese YouTuberInnen oder TikTokerInnen leben ja auch oft davon. Und das finde ich halt auch nochmal das Perfide, dass YouTube bereit ist, diesen Menschen Geld zu geben von ihren Werbeeinnahmen dafür. Also natürlich, weil es einfach einen Markt bedient. Aber also man muss nicht mal die Frage stellen, ob das moralisch irgendwie vertretbar ist, diesen Markt aufrechtzuerhalten, nur um Werbung zu schalten. Nee, ist es nicht. Und das ist halt sowas, wo man ganz klar sagen muss, okay, da müsste eigentlich YouTube auch in der Verantwortung stehen, diese Accounts, no matter what, wie viele FollowerInnen, die haben, sowas zu löschen.
Ja.
Das finde ich halt ganz schwierig, dass man da auch erkennt, Kapitalismus in der Form ist an ganz vielen Stellen extrem rassistisch. Oh, wem wundert's aber? Ja, also auch an diesen Stellen, auch an diesen digitalen Federn.
Hast du zufällig gerade das Buch gelesen, Das Ende des Kapitalismus von Ulrike Herrmann?
Nein, noch nicht.
Ist dir das schon mal aufgeploppt irgendwo?
Ja, also ihr Name auf jeden Fall und Kapitalismuskritik im Soziologiestudium sowieso immer.
Du hast Soziologie studiert. Mach oder du studierst, du machst es immer noch.
Ja.
Was macht man da? Hey, ich bin ein unstudierter Wicht. Was macht man denn so im
Soziologie? Eine Non-Profit haben. Und ja. Also ich weiß, was man damit machen kann. Also man kann viel in die Marktforschung gehen, man kann natürlich forschen. Man kann journalistisch tätig sein, all sowas, auch tatsächlich bei größeren Non-Profits auch arbeiten oder Organisationen im Allgemeinen. Ich habe jetzt nicht wirklich vor, irgendwas damit beruflich zielgerichtet zu machen, sondern ich möchte es einfach aus Interesse studieren. Also studiere es aus Interesse, weil ich mir denke, ja gut, wenn ich diesen Verein eventuell demnächst dann habe, rein formsachenmäßig und auch in meinem Job in der Werbung sehe ich mich schon in der Verantwortung, dann genau sowas nicht zu machen und nicht Narrative zu bedienen, die komplett überholt sind und die rassistisch oder antifeministisch sind und da auch ja mit einer gewissen Expertise rangehen zu können und halt auch mit bestenfalls Organisationen letzten Endes zusammenzuarbeiten, weil so richtig Bock auf klassische Werbung für große Konzerne ist bei uns auf jeden Fall nicht mehr am Start. Deshalb haben wir uns auch selbstständig gemacht.
Aber das Interesse war ja früher eigentlich da. Wenn ich fragen darf, du bist Ende 20, oder? Was? Hast du mich gerade alt genannt?
Ende.
Du bist Ende 20, ja. Ne? Okay, alles klar. Gut. Nein, wieso? Ich bin nur 23 Jahre alt. Du siehst unfassbar, vor mir sitzt eine unfassbar schöne junge Frau.
Vielen Dank. Ja, ich bin 28.
Von
gutes Alter. Ich
möchte
nie wieder
jünger
sein. Ich möchte wirklich nie wieder jünger sein.
Warum nicht?
War furchtbar anstrengend.
Aber irgendwann hat doch dein jüngeres Ich gesagt so, ach Werbung, das ist doch meins.
Ja, nee, eigentlich auch nicht. Mein jüngeres Ich wollte mit 16, war ich fest entschlossen, Philosophin zu werden und dachte mir, ich werfe mir so einen Kittel über, irgendwie so ein Bettlaken und dann bin ich komplett altruistisch. Ich mache gar nichts mehr für mich. Es ist alles nur noch Gedanken und das wird mein Leben. Und dann habe ich so eine Woche Philosophie studiert und war so, nee, das meine ich. Und genau, Idee war aber eigentlich, was mit Text einfach zu machen. Also Journalismus wahrscheinlich letzten Endes. Ja, hat sich dann rausgestellt, dass das auch nicht so ganz das war, was ich mir vorgestellt hatte. Und dann habe ich eingegeben, Hamburg Ausbildung Text bei Google. Und dann kam die Texterschmiede damals, was eine Werbeausbilderschule ist, also für Werbetext. Genau, da bin ich hingegangen und habe dann diesen Job angefangen, was halt ein bisschen wie so ein bezahltes Studium ist eigentlich, weil du arbeitest dort, du lernst super viel und es ist jeden zweiten Tag eine Party. Also ja, das war ziemlich cool in der Zeit. Habe dann letzten Endes aber auch gemerkt, ja, also alles, was ich hier gelernt habe und die Leute, das nehme ich gerne mit. Aber die Automobilkunden, die ich hier so habe, die muss ich jetzt nicht unbedingt weiter bedienen.
Also bist sozusagen nach dem Studium nicht direkt nochmal in die freie Marktwirtschaft gegangen und hast dann gesagt, hallo, ich bin gut, bezahlt mich auch dafür.
Naja, also der Ablauf. Studium, dann freie Marktwirtschaft, jetzt Studium und freie Marktwirtschaft.
Okay.
Ja.
Die Großkunden, ich will nicht sagen bekämpft, also du bekämpfst ja keine Großkunden, du lehnst halt diese Großkunden ab. Ja. Gibt es denn Werbung, die du schon gemacht hast, wo du dich im Nachhinein einfach schon dafür selber geschämt hast und dich verkrochen hast in deinem Bett und hast gesagt, ich komme hier nie wieder raus, weil es echt eklig gewesen ist?
Nee, das nicht, aber kann man auch auf meiner super professionellen Portfolio-Seite sehen. Ich kritisiere meine eigenen Arbeiten dort offen. Also auf was? Ja, weil ich es auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich kenne auch einige Leute, die haben ihr Portfolio und da sind alte Sachen drin. Die sind damals halt für namhafte KundInnen gemacht worden, okay. Aber die vertreten mittlerweile zumindest ganz andere Werte, stellen es aber darauf, weil es halt große Namen sind. Und da dachte ich mir bei meiner Seite, nee, irgendwie, also ich finde das nicht mehr gut. Ich sehe jetzt auch, was der Fehler an der ganzen Sache war und finde es wichtig, wenn man sich nachhaltig und sozial positioniert, ja, und das auch letzten Endes halt meine Einstellung ist, dann auch sich selber ein bisschen in Frage zu stellen. Also auch retrospektiv zu sagen, uff, ja, Christine 23, das war jetzt nichts, sage ich mal. Also wäre ich dein CD gewesen, ich hätte das echt so massiv in die Tonne geklopft.
Wie hast du es gerade gesagt? Nachhaltig und?
Und sozial. Sozial, wie soll man sagen, so gesellschaftlich verantwortlich. So.
Ist, findest du, es ist ein Privileg der oberen Mittelschicht, das tun zu können?
Ja, schon. Also, naja, was, man kann auch mit keinem oder sehr geringem Einkommen kein Arschloch sein. Aber ich glaube, das funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich natürlich das Privileg habe, einen Job zu haben, der mich mit sehr wenig Arbeitszeit sehr gut finanziert. Und ich viel Zeit habe dadurch für beispielsweise die Alpakas oder für Liebe Frau, das feministische Kollektiv, in dem ich bin. Ja, und das machen kann dadurch, ohne in Nöte zu kommen, also ohne Überlebensangst zu haben.
Liebe Frau? Davon habe ich ja noch gar nicht gehört.
Was ist Lebefrau?
Was ist denn Lebefrau? Wo kommt das denn her?
Okay. Okay. Also, Lebefrau gibt es seit 2020, kommt hier aus St. Pauli, ist nämlich eine gute, mittlerweile sehr gute Freundin von mir, mit der ich ja seit 2 Jahren auch ungefähr, also so ein halbes Jahr, nachdem sie das Ganze gegründet hat, angefangen habe, die Texte zu machen, das auf Social Media zu betreuen. Und genau, sie macht alle Ideen, sie macht die analogen Fotos, mit denen das überhaupt angefangen hat. Genau, es ist nämlich ein Kollektiv, das die Geschichten von Frauen in analogen Fotos darstellt und so ein bisschen ja feministische Themen dadurch beleuchtet. Und ich darf dazu schreiben. Voll entsprechend schön. Genau, freie Texte dazu oder einfach, ja, so Kerndaten, was Themen anbetrifft. Und ja, wir arbeiten auch gerade an einem Buch. Eigentlich ist es auch schon fast fertig. Wir hatten einen kleinen Backstep, weil unser Designer, der mega krass gute Arbeit geleistet hat, aber leider zeitlich einfach extrem doll eingebunden ist und dadurch ging es nicht so voran. Genau, aber Text steht, Bilder stehen und das kommt hoffentlich dieses Jahr auch irgendwann.
Ist ein Corona-Projekt.
Ist ein Corona-Projekt.
Eins von diesen Corona-Projekten.
Ja.
Und ich sag ja, Corona war für was gut.
Ne?
Ne?
Ja.
Ja, stimmt. In dem Sinne haben wir uns am Anfang Corona das erste Mal getroffen. Mhm. Jetzt befinden wir uns ja natürlich, ne, am 1. Februar, habt ihr es gehört, Masken fallen weg, auch im öffentlichen Nahverkehr.
Oh Gott, weißt du, weißt du, wie ich mich freue, dass ich in der Deutschen Bahn keine Maske mehr aufhaben muss? Also ernsthaft, wirklich. Mhm. Weil, sorry, um das jetzt, also die letzte Fahrt, die ich hatte, war von Husum nach Hamburg. Da hat es kein Schwein interessiert, ob ich eine Maske auf habe oder nicht, weil niemand in diesem Zug eine Maske auf hatte. Kann aber echt? Auch wieder, war das ein, ist das ein anderes Bundesland wieder, wo keine Maske getragen werden muss in den Zügen? Kann das sein vielleicht?
Schleswig-Holstein.
Ja, die, genau, die müssen ja keine Maske mehr tragen.
Nein.
Nein, müssen keine Maske mehr tragen?
Nein, die müssen keine Maske
okay,
mehr tragen.
Danke.
Ah, okay.
Und meine letzte Fahrt, die ich hatte, wo ich nach Frankfurt gefahren bin, mit dem ICE, saß ich halt, neben mir war halt eine Frau und ich habe irgendwann mal eine Maske abgenommen, habe mal ein Brötchen daraus geholt und mein Getränk dahingestellt, habe es gegessen und sie guckt mich an, sie müssten die Maske wieder aufsetzen, während sie kauen und ich so, nein. Und sie guckt mich an, hä? Ich so, nein. Diese, wie jetzt, nein? Ich so, nee, einfach nein. So mich, also innerlich schon so fast geplatzt. Ich so, ey, ich habe diesen ganzen Bums mitgemacht. 2,5 Jahre. Mein Club war zu. Wir haben Abstand gehalten. Wir haben Masken getragen im Club. Und habe halt so voll ausgeholt. Die arme Frau, weißt du? So, ich habe voll und sie so, guckt mich die ganze Zeit so immer größer mit den Augen an. So, und ich esse jetzt hier mein scheiß Brötchen ohne Maske. Und habe dann mein Brötchen ohne Maske gegessen. Und sie war halt völlig angepisst. So. Und ich denke, so, ist es dein Ernst? Also das fand ich total absurd. Aber darum freue ich mich jetzt halt so unglaublich darüber, dass ich im Zug keine Maske mehr aufhaben muss.
Du hattest so einen richtigen Filmmoment. Boah. Das ist so eine richtige gute Szene.
Aber auch so wirklich so völlig ausgeholt. So, weißt du, 2,5 Jahre haben wir den Club irgendwie und das und dies und stumm. Sie immer größere Augen.
In 4 Tagen
so.
Habe ich meinen Termin und dann impfe ich mich auch zum 4. Mal.
Das habe ich auch gesagt. Ich lasse mich auch zum 4. Mal impfen, aber die Maske setze ich jetzt nicht auf.
Das heißt nicht, dass es die Pandemie nicht gibt für mich. Die gibt es halt schon, aber ich habe einfach nur keinen Bock mehr.
Ich war so angenervt, ey. Wirklich, ich war so angepisst. Aber das finde ich schön.
Siehst du? Und deshalb, ne, Dani Hödmann hat das Ende von Corona eingeläutet mit dieser Reaktion.
Die Post-Corona-Area.
Ja. Hat er eingerichtet. Und wenn du halt so retroperspektivisch einfach mal so auf die letzten 2 Jahre guckst, ist trotzdem viel passiert.
Ja.
Obwohl eigentlich gar nichts, obwohl alles im Stillstand war.
Es ist mega viel passiert. Gefühlt irgendwie noch mehr als in den Jahren zuvor.
Ja, finde ich auch.
Ich weiß nicht, ob das dadurch ist, dass man einfach fokussierter auch, also einfach, weil man nicht viel mehr machen konnte, außer seine Projekte. Ja, es ist wesentlich mehr passiert und wesentlich mehr in die Richtung gegangen, dass man mal guckt, okay, wie war das davor? wie möchte ich mein Leben jetzt gerne gestalten, also zumindest bei mir, und was muss ich tun, damit das in die Richtung geht. Und es wurde schon vor Corona in die richtigen Bahnen geleitet, aber das habe ich auf jeden Fall, glaube ich, für mich ziemlich gut dann auch jetzt weiter geformt.
Was hast du am meisten mitgenommen in den letzten zwei Jahren?
Therapie. Das war geil und ich empfehle es jedem.
Krass, okay, das ist sehr persönlich, aber ja. Du hast für dich entschieden, eine Therapie zu machen.
Mhm. Aber ich finde auch irgendwie, also deshalb erwähne ich das auch voll gerne immer mal, weil ich das Gefühl habe, es geht schon immer mehr in die offene Richtung, aber letzten Endes ist es halt für mich auch nichts anderes als zum Impfen gehen oder einen Arztbesuch. Mhm. Es ist halt, ich möchte da gerne hin, mir geht's nicht gut und danach geht's mir gut. Und das ist ja nichts anderes als mit allen anderen Befunden.
Hast du schnell einen Therapieplatz gefunden?
Nicht so, also ich habe schnell ein Erstgespräch gefunden. Mhm. Das war echt, ich glaube, innerhalb von 2-3 Wochen. Und dann war aber erstmal so 4-5 Monate Wartezeit. Mhm. Genau, ungefähr nach 5 Monaten konnte ich dann das erste Mal richtig hin. Mhm. Und dann kam natürlich erstmal so ein Anfangsprozedere. Ich habe mir das auch, also wusste ich auch nicht, dass es erstmal so die erste Sitzung, dann Kennenlernsitzung, dann erstmal so Papierkram und dann geht es erst irgendwann so richtig los. Genau, aber beste Entscheidung, glaube ich. Also eine der besten Entscheidungen, die ich so ziemlich seit immer gefällt habe, ja.
Hast du die abgeschlossen oder bist du noch mittendrin?
Nee, ich bin mittendrin und ich hoffe, meine Krankenkasse macht das weiter und unterstützt mich weiter. Ich habe noch nie so ein nettes Schreiben bekommen. Das war echt krass. Ich habe von der DRK sonst nur so förmliche Sachen bekommen und irgendwie sind die aber so voll empathisch und menschennah, wenn es um Therapieplätze geht.
Ach Quatsch.
Und dann haben die geschrieben, hallo Frau Ringe, wir haben gehört, Ihnen geht es nicht so gut und wir möchten Sie so gut es geht unterstützen und ne und bestätigen diesen Platz. Und ich so, das ist aber nett. So freundlich plötzlich.
Aber wie ist dir das denn aufgefallen, dass du zu dir selbst gesagt hast, okay, alles klar, irgendetwas ist nicht richtig, weil man, wenn man zur Therapie geht, dann muss ja irgendwann auch mal die Entscheidung gefällt werden, ja, irgendwie läuft irgendwas nicht und das liegt jetzt nicht daran, dass ich jetzt ein paar Jahre älter geworden bin. Ich bin eigentlich noch immer voll in meinem jugendlichen Saft, aber körperlich passiert da was, irgendwie kopfmäßig passiert da was. Wie lange hast du gebraucht, das zu erkennen?
So, eigentlich nicht so lange und dann habe ich aber mir die ganze Zeit gedacht, ich bin so gut im Reflektieren, ich muss da gar nicht hingehen. Weil ich will ja niemanden auch den Platz wegnehmen. Und das war ganz lange das Ding, weil ich mir dachte, es ist nicht so schlimm. Genau, und dann habe ich aber festgestellt, nee, es ist schon in Ordnung, Hilfe in Anspruch zu nehmen und ich nehme da auch niemandem was weg. Es ist absolut legitim, ich stelle mich genauso in die Reihe an und warte und dann habe ich meinen Platz und darf da hingehen. Und der Punkt ist, glaube ich, dann stelle ich auch bei FreundInnen fest, die auch eine machen, sobald man selber einfach nicht mehr aus einem bestimmten Modus zum Beispiel rauskommt. Also sobald man einfach nicht die Werkzeuge hat dafür und nicht weiß, wie das funktionieren kann.
Hast du das körperlich gemerkt?
Auch, aber ich glaube auch, eigentlich merkt man das ja immer körperlich, wenn es einem schlecht geht. Mhm. Also es ist ja dieser komische Irrglaube, dass Psyche und Körper sind so zwei Parteien in einem Haus und kennen sich nicht. Aber eigentlich ist das ja ein und dasselbe.
Die kennen sich ganz gut.
Ja, die kennen sich ganz gut.
Ich würde auch sagen, die kennen sich
und
ganz gut.
Und wenn es dem einen nicht gut geht, dann kommt der andere echt schnell aufs Maul.
Ja, absolut. Ja.
Meine Mutter würde dann sagen, oh, vielleicht hast du ja was mit der Schilddrüse.
Ja, tatsächlich. Fand ich voll krass, hat mir meine Therapeutin erzählt, dass anfangs werden ja auch so Befunde dann nochmal gesucht beim Hausarzt. Mhm. Also ob irgendwie sowas sein kann, weil es gibt ganz viel mit Schilddrüse, hormonell, alles Mögliche, was tatsächlich dazu führen kann, dass man massivste psychologische Probleme entwickelt.
Oh, okay.
Also das muss wirklich vorher getestet werden und nachgeschaut werden, je nachdem, welche Symptome sind, weil sonst kann das eine ganz große Verwechslung sein.
Wie meinst du das? Das heißt sozusagen, eigentlich habe ich was mit der Schilddrüse, gehe aber zum Therapeuten und der erzählt mir
oder ist bestimmt auch gut trotzdem, so. aber ist trotzdem immer noch Schilddrüsenproblem.
Soll das trotzdem was gegen deine Schilddrüse machen. Ja.
Also ich habe jetzt nichts mit der Schilddrüse.
Nee, aber das habe ich halt auch. Nach
dem Podcast alle so, oh Gott, Hauke.
Oh mein Gott, diese Phantomschmerzen. Oh, jetzt habe ich auch schon wieder mit dem Rücken und dann geht's halt nicht so gut. Mir geht's ja heute wirklich nicht so gut. Auch so, naja, man, den Körper, so ein Blue Monday natürlich. Aber es liegt auch einfach daran, dass ich am Wochenende einfach gedacht habe.
Ich habe deine Story gesehen. Was war da los?
Es war einer dieser Abende, wo ich gesagt habe, ich möchte mit meinem Kumpel einfach einen schönen einen schönen Tag haben und da jetzt gerade kein Fußball läuft, haben wir gesagt, komm, wir gehen einfach mal auf eine Messe. Da kenne ich ein paar Leute. Was machen alte Menschen? Sie gehen auf die Messe.
Ich liebe so. Messen.
Und die Nordstil-Messe. Ach, ich finde Messen eigentlich ganz, eigentlich finde ich Messen ganz schrecklich, weil sie das totale kapitalistische Bild abgeben. Ja. Ganz viel von allem, alles ist irgendwie umsonst, aber nur so auf so kleine Häppchen ganz viel wegwerfen, weil wenn du etwas probieren darfst, dann darfst du es ja halt auch nur in diesen kleinen Plastikschälchen probieren.
Mit einem kleinen Löffel.
Mit einem kleinen Löffel, ja. Richtig, aber auch aus Plastik. Und alles wird dann ganz viel weggeworfen und so. Ich finde ich ganz, finde ich.
Es wäre aber auch ganz witzig, wenn die dir das aus Nachhaltigkeitsgründen so in den Mund legt.
Ja. Stimmt. Ich habe neulich bei einer Messe mitgearbeitet und für einen Schnaps. Und dort haben wir schon diese recycelten Papphändchen. So. Ja. Und wo ganz viele Leute auf uns zugegangen sind, meinten so, boah, krass, ihr habt ja Papphändchen, mega nachhaltig, als wenn, weiß ich nicht, als wenn wir halt gerade das Licht erfunden hätten oder so.
Ja, auf der Messe anscheinend schon.
So, und dann war es, ne, das war so, komm, dann ein bisschen Wein probiert hier, ein bisschen da Lehmkuchenschnaps, was ich interessant gefunden habe, und ein Franzbrötchenschnaps probiert so. Und dann war man so ein bisschen angeschakert, bis irgendjemand gesagt hat, Mensch, da unten ist nachher Aftershow-Party. Und dann kommt natürlich die große Kunst der Messendekadenz in einem ganz großen Raum, der so hell ist wie das Badezimmer, eine gemütliche Stimmung zu erzeugen mit einer gemieteten Band, die Hey Jude von den Beatles spielt, aber so viel Wein raushaut wie, weiß nicht, wie auf dem Winzerfest. Und dann habe ich mich auf dem Boden nochmal 100 Euro gefunden und das war doch
geil.
Ich hab schon so lange kein Geld mehr gefunden. Ich bin einfach über die Messe gelaufen und dann lag da halt irgendwie, ist das Müll oder sind das 50 Euro? Und dann habe ich lange gewartet, vielleicht bückt sich ja noch irgendjemand dazu. Dann habe ich mich gebückt, haben mich ein paar Leute ganz böse angeguckt, als ich das so aufgerollt habe und war so, ey krass, das sind ja sogar 100 Euro. Und dann war dieser Moment, wo ich gedacht habe, ey, das kann jetzt ja jemanden rausgefallen sein, der es gebraucht hätte. Vielleicht eine alten Oma, die sich jetzt ein
ja, wenn es gerollt war, war es ein Kokser.
Das war's nämlich.
Ja.
Es war's nämlich.
Safe, Mann. Du bist auf einer Messe, du findest einen eingerollten 100-Euro-Schein, hätte ich null, wie nennt man das?
Skrupel,
Hemmung, diesen mitzunehmen, weil es auf jeden Fall ein Kokser gehört. Safe, ja. Mann. Also 100%.
Genau.
Und dein Leben nackt nach so einem Beutel. Ja, genau. Nach so einem Besteck.
Ich habe mir mit den 50 Euro nochmal kurz die Nase geputzt.
Ja, genau.
Und dann habe ich gesagt, einfach so, kennt ihr das, wenn an einem Abend, wenn das Vorspiel schon so gut läuft, dass man nur sagen kann, dieser Abend kann noch nicht vorbei sein.
Yeah. Wenn das Franzbrötchen nochmal so anklopft und sagt, ich habe voll Bock.
Richtig.
Okay, ich habe Bock, ich will nicht nach Hause.
Süß, dann war ich halt mit ganz vielen 18-Jährigen, auf einmal habe ich mich wieder gefunden, um 7:30 im Pudel.
Geil.
Oder mit einem alten Bekannten von mir, aber auch mit einem Gast von uns, der Chris Lemke. Und standen wir da am Tresen, haben Wasser getrunken und irgendwann war so dieses, das ist schon echt ziemlich spät, oder? Und so sitze ich heute in meinem Blue Monday, aber ich kann sehr gut heute mit meinem Kater umgehen.
Das finde ich schön.
Sind wir gerade sehr persönlich geworden.
Könnte ich nicht.
Ich weiß.
Mein Kater und ich sind einfach.
Das sind keine Freunde.
Waren wir noch nie, werden wir noch nie, darum trinke ich ja so selten Alkohol.
Ich habe 12 Fragen vorbereitet, die alle irgendwie random oder aus meinem Kopf rausgesprossen sind. Und du darfst diese 12 Fragen einfach aus der Hüfte geschossen beantworten.
Ach, voll
cool. Wenn sie dir nicht gefallen, weil die vielleicht zu persönlich sind, kannst du halt immer weiter sagen. Und ansonsten willkommen zum kleinen Interview für zwischendurch.
Das kleine Interview für zwischendurch.
An diesem sehr untypischen Ort wurde ich schon mal geküsst.
Habt ihr eine Vorlage? Habt ihr besondere Orte?
Geisterbahn.
Und wen hast du, jemanden geknutscht, den du mitgebracht hast oder jemand, der vor Ort war?
Mitgebracht. Vor Ort.
Ich habe schon mal in einem Kühlschrank geknutscht, also in so einem Kühllager.
Ach so.
Also, okay. Jetzt nicht so ein Raum an sich, sondern halt einfach ein Raum in Raum, der eigentlich aussieht wie so ein riesengroßer Kühlschrank. War es ziemlich kalt. Und dann ist nämlich die Tür zugefallen und die konnte man halt nicht von innen aufmachen.
Sehr gut.
Und dann war es dann halt ganz klar, das sollte eigentlich geheim bleiben, dass da geknutscht wird. Und dann musste uns aber jemand aufmachen. Es war so, was macht ihr denn beide da? Den Käse suchen.
Ist so ein Baugerüst, zählt es dazu? So Baugerüst, und wenn man ja. so auf ein Gebäude geklettert ist, dann klettern auf ein Gebäude mit Baugerüst.
Oh, voll ja. romantisch mit Sonnenaufgang.
Gucken. Ja, so Teenie-mäßig. Süß. Ja.
Menschen, die mich das erste Mal kennenlernen, finden diese Eigenschaft von mir toll.
Ich frage die selten direkt danach. Das wäre irgendwie so komisch. Ich glaube, bei den meisten, weil das dann auch eher so ein schneller Kontakt ist, wahrscheinlich, was mir Tatjana mal gesagt hat, findet mich witzig. Also, dass es schnell einfach witzig ist.
Ein selbstgemaltes Bild aus meiner Grundschulzeit, das immer noch bei meinen Eltern an der Wand hängt.
So ein komischer Elefant mit einem Baby-Elefanten und dann ist da so eine Sonne und ich dachte, ich kann voll gut Schatten setzen und die sind so, wenn man jetzt rausschaut, keine Ahnung, wo da noch eine Sonne war. Ich hatte sie irgendwo. Das fällt irgendwie hin und her, das ist ganz komisch. Ja.
Ich weiß, dass ich früher halt immer sehr viel gebastelt habe und als ich einmal gemerkt habe, oh, das kommt irgendwo hin, gab es mal so eine Zeit, dass ich das so 2, 3, 4 Wochen durchgezogen habe, jeden Tag. Sodass ich habe schon wieder was gebastelt. Und so, jetzt im Nachhinein war es halt so, ah, okay, cool, mal gucken, wo wir es hinhängen können. Dann müssen wir das andere aber dafür abnähen. Ich habe mal einen guten Freund versprochen, wenn wir mit 40 immer noch Single sind, dann heiraten wir einfach.
Habe ich nicht. Ich fand heiraten immer scheiße.
Ja?
Deshalb habe ich...
Das hatten wir im ersten Podcast schon.
Deshalb, das wurde niemandem versprochen. Es wurde aktiv gesagt, hier wird nicht geheiratet. Das ist No-No-Zone. Ja. Und wenn du allein bist, dann mach, was du willst. Und ich auch.
Ich will mich nicht verantwortlich fühlen für deine Einsamkeit.
Wirklich nicht. Vielleicht im 40... Also, na gut, sagen wir, wann macht man solche Pakt, so im Teenie-Alter? Mhm. Also 30 Jahre später angenommen, dann will ich doch nicht verantwortlich sein, wenn diese Person bis dahin, weiß ich nicht, super lame und alt geworden ist. Also.
Hast du das schon mal versprochen?
Auf keinen Fall.
Ach scheiße, ich habe das viel zu oft versprochen.
Du wirst so viel heiraten müssen.
Ja. Nee, ich dachte das mit 15,
heiraten
16.
Heiraten scheiden.
So, warte, ich gucke mal meinen Kalender. Dich mit 40, dich mit 45 und wir beide treffen wir uns, wenn wir 48 sind. Ich habe das leider in meinem Teenie-Zeitalter immer sehr oft versprochen. Meistens aber immer an die Frauen, die ich so gesehen nicht in einer Beziehung bekommen habe, sondern mein bester Freund dann, weil er viel besser ausgesehen hat als ich. Und meistens war das halt immer dann meine beste Freundin und ich war immer innerlich halt immer total verliebt, aber konnte halt niemals sagen, was ich wirklich fühle. Ich habe als Teenager auf die Schule geschwänzt.
Nee, nie.
Was?
Wirklich nie.
Ehrlich nicht?
Ja.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass du das gemacht hättest.
Immer da, hatte immer, bis auf in Mathe, richtig gute Noten und bin am Punkt Freitagabend nach Hamburg gefahren und bin Sonntagabend wieder zurückgekommen. Das war nicht feierlich. Aber zwischendurch war ich immer da, weil ich glaube, mit einer Mama aus Lettland gibt es keine andere Option. Sonst ist zu Hause... Meine Mutter schlägt mich nicht, aber Backpfeifengewitter, mental.
Mental, ja. Mentales Backpfeifengewitter.
Ja. Krass, aber du hast nicht mal irgendwie 2 oder 3 Stunden mal einfach, wie gesagt, wegschwänzen und so, nicht? Mm-mm. Wow, nee. Das finde ich richtig krass.
Nee, nee.
Ein wokes Jugendwort, das ich eigentlich nicht mehr benutzen will.
Nicht mehr?
Nicht mehr.
Ist Hurensohn ein Jugendwort? Ja. War es eins?
War es ja. eins, ja.
Möchte ich nicht benutzen, manchmal geht das so, das geht so leicht von der Zunge. Das wirft man so gerne mal raus, aber ich möchte es nicht benutzen, weil ich es nicht vertretbar finde eigentlich. Ja. Und ein Jugendwort, was mir jetzt immer wieder begegnet, ist kein altes, aber Slay. Und ich verstehe es nicht.
Slay?
Ja.
Slay, wann sagst du das mal?
Gar nicht.
Was bedeutet das?
Weiß ich nicht.
Wann sagt jemand, das ist Slay?
Weiß ich nicht, das sagen Leute im Internet. Ja. Und ich habe es gegoogelt und dann war auch keine Antwort, die ich verstanden habe. Und ich war so, es ist vorbei, ich gehöre nicht mehr dazu, Urban Dictionary ist für mich geschlossen.
An diesem beliebten Ort würde man mich nie treffen.
Bierkönig.
Mein Lieblingsschimpfwort.
Hurensohn.
Ich kann das Alphabet rückwärts herunterbeten.
Nein, absolut nicht. Ich kann es vorwärts nicht mal richtig gut.
Probier mal, wie weit kommst du?
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Richtig.
Cool, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass du es rückwärts machst, aber es war auch so.
Das war schon echt anstrengend.
Ein Haushaltsgerät von mir, das sich nur sehr selten im deutschen Haushalt wiederfindet.
Boah, weiß ich nicht. Haben Leute so Nudelmaschinen, so Nudeldinger, so Durchrödelteile?
Finde ich, wenn das irgendwo im Haushalt steht, schon immer sehr, du hast eine Nudelmaschine.
So, ne? Ja, ich fand's nämlich,
Nudelmaschine ist fancy.
Ich fand es nämlich auch fancy AF und habe mir das geholt und es fühlt sich auch so an. Und ich drehe das durch mit so, Foodie.
Die sind scheiße schweineteuer, wenn du die guten holst. Die kosten teilweise 400 bis 600 Euro.
Ja, nee, das habe ich nicht. Das, also, das war günstig, aber gut.
Rüttelt im ein Teleshop. Du. Den letzten Brief, den ich selber handschriftlich verfasst habe, an wen und warum?
An meine Mama. Da war ich letztes Jahr auf Yoga-Ferien und hatte so ein bisschen Zeit, Classic, in mich einzukehren. Und dachte, in vielen Momenten nehme ich mir gar nicht so Zeit für sie oder bin genervt von so typischen Fragen, die sie immer wieder stellt. Was Mamas halt so machen, die besorgt sind, ist ja auch okay. Und das fand ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich mir dann dachte, diese Zeit ist ja also für mich begrenzt, für sie und mich zusammen wahrscheinlich sowieso. Kann ich mir schon mal gerne ein bisschen Zeit nehmen für die Frau, die mich so rausgetan hat. Ja, und habe mich da entschuldigt.
Das finde ich voll schön. Mache. Ist mir Neues aufgefallen, mein Mitbewohner hat einen Brief bekommen, in so einer schönen gelben Umschlag, so handschriftlich mit einem Füller noch draufgeschrieben, an dich mit so einem kleinen Herzen draufgemalt, habe ich gedacht so, oh, du hast voll lange keinen selbstgeschriebenen Brief mehr bekommen, eigentlich finde ich es voll schade, und dann habe ich auch gedacht, so, du faules Stück Scheiße, du hast auch voll lange selber keinen Brief oder einen netten Brief an jemanden geschrieben, weil ich meine, damals war es halt normal und heute ist das schon eine Geste, weil das kannst du ja alles per WhatsApp oder per Mail halt schreiben, aber niemand freut sich halt über eine nette Mail. Also klar freust du dich, aber über einen selbstgeschriebenen Brief wird man sich halt voll freuen.
Ich fände es voll gut, wenn du allen Leuten, denen du das übelst nimmst, dass du keine Post bekommst, handschriftlich genau das schreibst. Warum schreibst du mir eigentlich nie?
Ich bin doch jetzt 18.
Ja.
Ich kann doch jetzt meine eigene Post, Alter, haben.
Ja.
Oh, schade.
Ja, mehr Briefe schreiben dieses Jahr. Das ist doch gut.
Du guckst mich gerade so an, du hast auch schon lange keinen Brief mehr geschrieben.
Also ich habe viele Briefe geschrieben, aber nicht handschriftlich.
Mahnung.
Aber nicht handschriftlich, genau.
Rechnung,
Mahnung. Der Stadt Hamburg geschrieben, dass sie bitte mal sich entspannen soll. Ne? Die ist nämlich gerade ganz schön fuchsig, die Stadt Hamburg.
Warum? Ehrlich?
Die BKM.
Steht die vor der Haustür bei dir?
Ja, es gab
die Stadt Hamburg, als wenn sie dann da stehen würde.
Es gab ja im Sommer, in den letzten Sommern sehr viele Förderungen von der Stadt. Und diese ganzen Förderungen waren alle netto, nicht brutto. Du gibst aber trotzdem natürlich alles brutto aus, was überhaupt nicht bedacht worden ist. So. Also nicht nur die Stadt Hamburg hat das so gemacht, sondern auch die GEMA und die Initiative Musik. Und da musste man sich von der Stadt Hamburg das eine oder andere Mal halt die Steuer sozusagen dazu buchen. Und sozusagen hat man dann einen Kredit von der Stadt aufgenommen über die Steuer. Und da nervt die Stadt Hamburg gerade ganz extrem, dass sie unbedingt ihre Steuer wieder haben will. Also, ne, was sie ja kriegen können, so, aber sie kriegen es halt erst, wenn so Steuer 21 auch mal durch ist. So. Und das schneidet die Stadt Hamburg irgendwie nicht. Und ich schreibe die ganze Zeit immer nur E-Mails hin und her und kriege immer wieder Briefe. Und ich denke mir so, habt ihr euch die E-Mail denn nicht durchgelesen? So, was ist denn los bei euch? Da ist extra ein PDF hinten dran von unserem Steuerberater, wo drin steht so, das dauert halt alles noch. Und die sind gerade ganz schön kiepig. So, die wollen ihr Geld wieder haben. Komisch, verstehe ich gar nicht.
Ämter finde ich wirklich besser. Das war nämlich auch mit einem Grund letztes Jahr, wo wir uns dachten, ja, als GbR machen wir das so nicht mehr, wenn das jetzt so läuft. Da hatten wir nämlich so eine kleine Steuerschwierigkeit und alles lief darauf zurück. Das große Problem war, eine Frau, die im Amt arbeitet, im Finanzamt, hatte beschlossen, ihre Mails einfach seit Februar nicht zu lesen. Und dann habe ich da angerufen, irgendwann so im Oktober, November, und meinte, ja, aber sie müssten halt seit vor ein paar Wochen erst noch eine Mail bekommen haben. So, das steht da alles, das ist alles korrekt, das ist alles in Ordnung. Und sie so, ah ja, ja, da sind sogar zwei. Ja, dann klicke ich mal rauf.
So. Oh.
Mensch.
Schwierig.
Also nicht bearbeiten, weil sie keine Zeit hat. Einfach gar keinen Bock.
Ja.
Sie so, bingo bango, es ist 5 Uhr. Ich habe schon dreimal Mittag gemacht, jetzt Abfahrt.
Jetzt Abfahrt.
Und man muss halt bedenken, diese letzten zwei Jahre der ganzen Förderung überall in den Bundesländern sorgt ja auch beim Amt für so sagt meine Steuerberaterin auf jeden Fall, weil es gibt ja Förderungen, die mit Steuer und ohne Steuer, die steuerlich geltend machen muss, die nicht steuerlich geltend machen sind. Wenn du das und das halt aber schon diese Förderung bekommen hast, dann wird diese Förderung aber auch gleichzeitig, musst du dann Steuer drauf zahlen. Das sind einfach wahnsinnig am Durchdrehen, weil jetzt einfach diese zwei Jahre da
ich verstehe ja, dass die Stadt Hamburg ihr Geld wieder haben will. Ja. Ne? Das ist ja überhaupt voll. Gar kein Ding. Also das, ne? Die kriegen das ja auch wieder.
Liebe Stadt Hamburg.
Liebe Stadt Hamburg.
Liebe Stadt Hamburg.
Nur weil ich dann einen Brief kriege, wo drin steht, so ja, also bla bla hier und Kontofendung und so, wo ich denke so, ey Leute, entspannt ja, euch mal ein bisschen. So, also ihr wollt gerade echt einen Club, den ihr unterstützt, immer noch in Corona eigentlich, so alle anderen Clubs kriegen immer noch Unterstützung. Wollt ihr echt das Konto finden? Euer Ernst so? Das habe ich dann nochmal eine E-Mail geschrieben. Ich so, ey, der Ton in euren Briefen gefällt mir gar nicht. Also finde ich sehr unschön, muss ich das mal ganz kurz sagen. Mhm. Dann kam man auch sofort zurück, so, ja, da war wohl jemand so überschnell, ist ja, es ist mir egal, ist trotzdem nicht cool. So macht ja. man halt.
Hast du wirklich reingeschrieben, ihr Ton gefällt mir gar ja. nicht? Das ist so ein typischer Elternding.
Ja, aber ich fand den Ton halt
sehr scheiße. Dein Ton gefällt mir gar nicht, mein Freund.
Ja, ja, kenne ich von meinen Eltern auch und ich habe gedacht, den bringe ich jetzt mal der Stadt Hamburg entgegen. Also,
richtig gut. Jetzt hat einfach anzufangen, ja. auch mit den Beamten dieser Welt halt so anzufangen, wie die Eltern mit einem selbst gesprochen haben.
Ich fände das auch gut, wenn du gesagt hättest, also ich bin Clubbesitzer und ich sag mal so, der Ton macht die Musik.
Den merke ich mir fürs nächste Mal auf jeden Fall. Der ist richtig gut.
Finde ich gut. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Wir haben gerade 90 Minuten gesprochen. Eigentlich wollte Ja, ich weiß auch. Mit Tiefer geht die Zeit immer so schnell.
Ach, ich hatte erst letzte Woche auch so einen Moment mit einer, die ich auf LinkedIn kennengelernt habe. Wir machen jetzt hier Business dieses Jahr. Und da war das genauso. Und ich dachte so, ach, so schön, wieder mit Leuten.
Ja. Wieder mit Leuten. Deshalb, danke, dass du hier gewesen bist. Dani Hüttmann hat gerade sein Spotify aufgemacht.
Ich hab mein Spotify
aufgemacht. Das heißt, er möchte jedenfalls auf unsere Astrakula danach das Playlist ein bis zwei Songs draufpacken. Wenn du das möchtest, darfst du es auch tun. Das Ganze könnt ihr bei Spotify hören. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja diesen Podcast bei Spotify hören, aber auch bei Amazon, aber auch bei Apple. Bei all diesen wundervollen, fairen Konzernen, die so gut mit ihren KünstlerInnen umgehen. Genau. Und uns ein Like geben oder uns folgen oder was ihr auch immer machen
möchtet. Ja, ihr müsst jetzt ein Like geben. Also alle anderen Podcasts, ob das Baywatch Berlin ist oder auch Fest und Flauschig, sagen, man muss jetzt irgendwo ein Plus machen. Man muss das liken, das sagen die doch immer.
Ey, man muss addieren.
Addieren?
Wenn es ein Plus ist,
ja, dann müsst ihr addieren.
Ja,
dann müsst ihr addieren.
Das war ein ironischer Witz. Der
ich
weiß, aber trotzdem ist da irgendwo ein Punkt. Okay,
ja, Herz und ein Plus.
Wünsche ich mir von einem wunderbaren Künstler, der jetzt am Freitag sein Album rausgebracht hat, nämlich Michel von Wusso, wünsche ich mir Narbenherz und falls ich träume, könnte es realer nicht sein. Check diesen Typen mal aus. Das ist wirklich schön, was der gute Mann macht. Live ist das noch einen ganzen Tacken härter und der Typ gibt auf der Bühne, der sieht nach drei Songs aus wie Axel Bosse, wie Aki. Also weißt du, wie durch einen Teich gezogen.
Aber da bewegt er sich nicht. Der bewegt sich nur auf der Stelle mit seiner Gitarre.
Ja, aber er spielt trotzdem wie ein Schwein. Ja. Und das finde ich, also der Typ ist Hammer. So, der ist ultra witzig, total verpeilt. Also wirklich ein Künstler. Und es ist ein voll schönes Album geworden. Und ich glaube, das wird groß. Ich glaube wirklich, das könnte echt dick werden. Ich würde es ihm gönnen.
Ich habe einen Heulsong, weil ich finde, man braucht auch mal Heulsongs. Und das ist Forest Fires von Axel Florent. Ich weiß nicht genau, aber es ist richtig schön. Und dann ein Happy Song, und zwar von Pink Louds, Dreamcatcher.
Oh, der ist schön.
Gut. Und ich wünsche mir noch River Runs Red von
Life of Agony. Da gehen wir morgen hin.
Da gehen wir nämlich morgen hin. Und ich habe, ne, es ist noch nicht Dienstag, ich habe noch keine WhatsApp von dir bekommen. Tut mir leid, heute geht's mir nicht so gut, wir können nicht so Life of Agony gehen.
Ja, wir warten mal ab, wie es mir heute Nacht geht.
Genau. Ja, jetzt, wo ich gemerkt habe, du schwitzt hier schon und bist ein bisschen down und die Impfung ist halt angekommen, weiß ich ganz genau, was irgendwann gegen 18 Uhr ist. Ja, ey, sorry, ey. Ich weiß, du hast dich jetzt ungefähr 10 Tage drauf gefreut, dass wir zusammen zu Life of Agony gehen und hast alles verschoben dafür, aber ey, geht mir wirklich nicht gut. Hey, sorry. Naja, was man so für Freunde hat und was sie für einen so tun.
Naja, besser als ich komm mit und hab den ganzen Tag scheiß Laune und nöll dich voll.
Das ist mir egal, komm lieber mit und nöll mich voll.
Was willst du mich? Okay. Das will gar keiner. Das will wirklich niemand.
Siehst du, und schon haben die PodcasthörerInnen das Gefühl, der wird morgen nicht da sein.
Vielleicht bekommst du auch einen Brief, eine Absage.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht bekommst
du
eine Absage.
Du darfst mir nur absagen, wenn du den selbst schreibst.
Darf ich ihn selber schreiben, fotografieren und dann schicken?
Nein, den musst du per Post schicken und ich möchte gerne, dass du Lippenstift nimmst, deine Lippen einbalsamierst und dann mir so einen Kussmund noch mit da drauf machst.
Nein. Ach,
schön.
Und eine kleine salzige Träne, weil es halt wirklich traurig ist, dass du,
naja. Geil. Liebe Zuhörerin, wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, auch mit einem Gast. Mit einem weiblichen Gast.
Mit einem weiblichen Gast, das wird auch ganz hervorragend.
Kennt ihr euch eigentlich?
Nee.
Wen denn?
Nein.
Nein, können wir dir erstmal noch nicht sagen. Okay. Das sagen wir aber gleich.
Okay. Aber ich glaube, nein. Ich wir müssen noch, wir müssen noch.
Voll geil, einfach auch mal fragen zu. Noch nicht mal den Namen gedacht.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, kennt ihr euch eigentlich?
So, ja. Da ist so ein Typ, der, keine Ahnung, Zeitung austrägt.
Ich hab so die Eigenschaft.
Kennst du ihn eigentlich?
Ich sag immer, habe ich eigentlich schon erzählt? Und dann kommt nichts.
Wieso?
Weiß ich nicht.
Fang mal an.
Ja. Genau. Liebe Zuhörerin.
Wir müssen noch Moe kaufen.
Okay, alles klar. Liebe Zuhörerin, haben wir eigentlich schon erzählt?
Tschüss.